ich spiele jetzt dieses Jahr meine erste große Arena-Tour. Und jeder normale Mensch, Außenstehende, der nicht in meiner Haut oder in meinem Kopf ist, müsste jetzt ja denken, boah, Digga, du hast gerade die geilste Zeit in deinem Leben. Wie ich mich aber seit 3 Monaten fühle, ist pure Angst vor dieser Arena-Tour.
Wir sind zurück in Berlin, in der Adidas Sportspace am Ufer der Spree. Und endlich treffen wir Montez. Ihr wisst schon, das ist der mit diesem einen Song. Auf und ab.
3 Minuten bevor die Show losging, haben wir diesen Tropf rausgenommen. Von mir im Backstage. Ich bin wirklich wie ein Zombie zur Bühne. Ich mache vorher immer einen Kreis. Ich habe meine Crew zusammengenommen, mein Management, meine Band. Und ich habe wirklich so gesagt, Leute, danke für diese Tour. Ich bin auf diese Bühne gegangen mit dem Gedanken, es könnte sein, dass mein Herz für heute aufhört zu schlagen auf der Bühne.
Auf und ab. Ein Song, der für unseren heutigen Gast vieles verändert hat. Als ich damals zum ersten Mal das Lied gehört habe, war ich irgendwie verliebt in diesen Künstler. Seine Art, Emotionen rüberzubringen, haben mich berührt. Und vieles von dem, was Montez in seinen Songs sagt, passt auf einige Situationen aus meinem Leben. Montez ist jemand, der wie ich diesen großen Traum hatte, mal das machen zu dürfen, was schon immer die größte Leidenschaft in seinem Leben war. Dass der Weg dahin aber sehr steinig sein kann und dass die Realität nach dem Realisieren des Traumes ganz anders aussieht, hat man nicht so wirklich auf dem Schirm. Montez ist nach seinem Erfolg durch viele Täler gegangen und wurde mit der Härte eines Geschäfts konfrontiert, das nicht immer fair ist und oft nicht den belohnt, der am meisten arbeitet. Es ist ein Gespräch über die Liebe zur Musik, den Traum, etwas Besonderes aus sich zu machen und die Akzeptanz, dass man nicht immer selbst dafür verantwortlich ist, wie sich etwas entwickelt. Es geht um das Scheitern, dem Aushalten von Druck und das Befriedigen der eigenen Erwartungen. Vor allem aber geht es darum, dass es okay ist, sich mal schwach und klein zu fühlen und das auch zuzugeben. Montez ist heute einer der bekanntesten Künstler Deutschlands, eben weil er durch diese Täler gehen musste, um sich selbst als Mensch und Musiker zu finden. Freut euch auf einen ganz besonderen Menschen, der uns viel für unser eigenes Leben mitgibt.
Das ist Wie geht's? Montez.
Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge Wie geht's? Wir sitzen hier gerade wieder in Berlin bei feinstem Wetter. Es ist wirklich der schönste Frühsommer, den man sich vorstellen kann. Und obwohl es wieder wahnsinnig früh ist, ist die Laune trotzdem oben. Das hängt nicht nur damit zusammen, dass das Wetter so schön ist, sondern es hängt auch damit zusammen, dass wir endlich zu dem Interview kommen, was wir tatsächlich schon seit einem halben Jahr führen wollten. Wir haben wirklich ewig drauf gewartet. Immer kam irgendwas dazwischen. Aber heute haben wir endlich die Möglichkeit, mit unserem Gast hier zu sprechen. Und ich finde es irgendwie ganz schön, dass wir es jetzt im Sommer machen können und nicht im kalten Berliner Winter. Aber bevor wir zu unserem Gast kommen, wie immer an dich die Frage, Robin. Wie geht's?
Ja, wunderschönen guten Morgen. Ich melde mich auch aus Florenz mit herrlichem Wetter. Mir geht's gut auf familiärer Ebene, nicht so gut auf sportlicher. Wir haben es geschafft, innerhalb von einer Woche unsere ganze Saison so ein bisschen in den Sand zu setzen. Und das ist natürlich etwas, was ich immer Wahnsinn finde an unserem Sport. Du kämpfst eine ganze Saison und bringst dich in eine Wahnsinnsausgangslage und innerhalb von 7 Tagen ist einfach alles futsch. Das ist brutal, deswegen lieben wir den Sport auch alle, aber in unserer Lage gerade hätte ich es gerne anders gehabt. Deswegen geht's so, was das Berufliche angeht. Ich freue mich auf jeden Fall sehr, dass wir heute mit Montez sprechen dürfen. Lieber Montez, es hat, wie gesagt, nach einem halben Jahr endlich geklappt. Wie geht's dir, mein Lieber? Schön, dass du da bist.
Also mir geht's gut. Es ist sehr viel los. Ich bin ein bisschen kaputt, aber ansonsten geht's mir sehr gut. Ich finde das total krass, was du gerade gesagt hast. Weil ich bin ja großer Arminia Bielefeld-Fan und ich habe das jetzt gerade mitbekommen, ich glaube bei Ingolstadt war das auch so, also da war es irgendwie so, die haben die ganze Zeit um den Aufstieg gespielt und dann gab es irgendwie eine englische Woche, da haben sie dann irgendwie, glaube ich, 3-mal verloren oder so und dann ist einfach die ganze Saison im Arsch. Da dachte ich auch, Alter, wie krass, ey, heftig, aber das ist, wenn ich mir, ich glaube, da gibt es so Parallelen zur Musik, weil, also der Prozess bis zu einem Album oder zu einer EP oder so, der ist ja auch, der geht ja auch über ein Jahr oder noch länger. Mhm. Man muss die Musik erstmal machen, man geht in Songwriting-Camps, man macht das alles, man plant die ganze Promo-Strategie, man dreht Videos, man macht das alles, bis zu diesem großen Ziel, dass der Song dann irgendwann rauskommt und dann siehst du so irgendwie, der geht gar nicht ab. Und das ist, glaube ich, ähnlich wie, also eine ähnliche Situation, das ist auch noch maximalst enttäuschend einfach so, weil du weißt so, ey, ich habe jetzt hier ein Jahr so krass viel rein investiert. Das ist ja auch Gott sei Dank nicht immer so, man hat ja trotzdem auch viele Erfolge zwischendurch. Du schießt ja jedes Spiel ein Tor zum Beispiel.
Ja, aktuell klappt das tatsächlich ganz gut. Das stimmt.
Aber ja, vor allem wenn man dann an so einen Song so krass glaubt und denkt, boah, der ist so geil und ich will, dass das so viele Leute hören und so, und dann ist der total unter den Erwartungen oder so, dann ist das schon echt sehr krass frustrierend auch. Ja.
Aber wie ist denn das gerade bei dir? Weil das kann man vielleicht noch kurz dazu sagen. Hier im Vorgespräch gerade war Montez erstmal die ersten 10 Minuten nicht ansprechbar, weil gerade das neue Video für die neue Single reinkam und das erstmal angeschaut und nochmal in kleinsten Details die Frames angeguckt wurden, was man wo noch verändern kann. Du bist ja genau in diesem Prozess gerade, bevor dann die großen Sachen erscheinen.
Ja, ich glaube, deswegen hat das auch direkt gerade bei mir so geklickt, weil der nächste Song, der jetzt bei mir rauskommt, der dann schon draußen ist, wenn diese Folge rauskommt, der heißt Überfall. Und das ist so, also mein Lieblingslied der gesamten EP und einer meiner Lieblingssongs aus den letzten Jahren. So, ich liebe den über alles. Das ist einer meiner absoluten Lieblings-Montez-Songs von mir selber, wo ich natürlich sehr viel dann Hoffnung reinlege. Und jetzt können wir natürlich ein witziges Experiment machen, weil jetzt, während ich das sage, ist er ja noch nicht draußen. Das heißt, wir wissen noch gar nicht, was passiert. Aber da ist ja heutzutage, ich will nicht sagen leider, weil TikTok ist auch eine riesengroße Chance, aber ich bin eher jemand, der möchte eigentlich nur Musik machen und kein Social-Media-Content machen. Aber es gehört ja dazu, ich muss es machen. Und mittlerweile ist es so, dass du auf TikTok gucken kannst, wie viele Creations hat dein Song im Vorfeld bekommen. Und dadurch kannst du schon fast eigentlich mehr oder weniger sehen, ob er erfolgreich wird oder nicht. Und ich habe gerade sehr wenig Creations. Obwohl ich zum ersten Mal tanze auf TikTok.
Das ist ja krass. Also du würdest also wirklich sagen, dass so TikTok mittlerweile der Gradmesser ist, um bewerten zu können, wie stark ein Song durch die Decke geht oder wie enttäuschend der vielleicht auch wird?
Ja, 100%. Absolut. Also es ist sogar so, ich habe ja auch ein eigenes Label, ne, seit ein paar Jahren, wo wir auch selber eigene Künstler und Künstlerinnen unter Vertrag haben und signen und versuchen zu unterstützen und vielleicht auch vor den Fehlern zu bewahren, die ich in meiner sehr langen Karriere, ich bin ja schon ein Musikopa, gemacht habe. Und da ist die ganz normale Grundvoraussetzung, ohne dass ich das will, ne, aber das ist einfach so, wenn jemand nicht TikTok machen möchte, also dann brauchst du aktuell keine Musikkarriere machen. Weil es geht gerade nicht darum, wer der beste Sänger oder die beste Sängerin ist. Das juckt niemanden. Ich schwöre es euch, das juckt einfach gerade keinen. Es juckt nur, wer macht den besten Content und wer kann sich am besten vermarkten. So, das killt in mir den Musiker voll schon seit ein paar Jahren.
Wenn ich da mal kurz einhaken darf, das muss doch dann für dich, weil du es genau gerade ansprichst, weil du eben Musiker bist, das muss doch voll der Zwiespalt im Kopf sein, weil du willst ja als Label eigentlich oder als Labelboss die Leute engagieren, die eine geile Stimme haben.
Ja, absolut. Also wie gesagt, es geht gar nicht mehr darum, dass wenn wir jetzt auch im Scouting sind oder im A&Ring so, dass wir dann gucken, okay, wer singt jetzt hier krass? Also das interessiert einfach nicht mehr. Also erstens natürlich muss die Musik an sich besonders sein. Es ist ja auch so, als ich angefangen habe, da war das super schwer, überhaupt Musik zu machen. So, wir haben uns, ich weiß noch, da war ich 13, dann war das 2008. Da war das nicht so, dass jeder jetzt heutzutage irgendwie ein Mikrofon hat und sich selber aufnehmen kann und dann packt er es auf TikTok und dann kann er viral gehen. Das gab es ja alles früher gar nicht. Jetzt höre ich mich wirklich an wie ein Opa.
Aber okay. Aber ich meine, wenn wir mal drauf gucken, das war also dein großer Durchbruch eben, der war 2011. Also da gab es die Plattformen, von denen wir gerade sprechen, einfach, die waren nicht da.
Also mein großer Durchbruch, der war 2021, nicht 2011, also 10 Jahre später noch. Also ich habe quasi 2008 angefangen mit 13 und bin dann wirklich, meinen großen Durchbruch hatte ich dann 2021. Also wirklich sehr, 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 sehr viele Jahre einfach maximal unerfolgreich gewesen. Also wirklich maximal unerfolgreich gewesen.
Aber das finde ich interessant, dass du das sagst, weil du ja 2011 schon zumindest diesen Schritt gemacht hast, der erstmal zumindest auf dem Papier krass wirkt, wenn man sich das anguckt. Newcomer des Jahres bei Juice und bei hiphop.de, ja, dann genau, auf dem Splash gespielt vor Kendrick Lamar, der damals natürlich noch nicht so groß war, wie er jetzt ist. Ja. Aber trotzdem, also wenn du da jetzt sagst, nee, das war noch kein Durchbruch, finde ich schon eine krasse Aussage.
Nee, war es gar nicht, finde ich. Also es war, genau, da war ich glaube 2011 war ich so 16, 17 dann und dann habe ich genau den Contest gewonnen, da waren dann sehr, sehr viele große Leute in der jetzigen, zu der damaligen Zeit in der Jury und ich war dann so das Deutschrap-Wunderkind, wenn man so will, und alle möglichen Leute wollten mich signen und ja, wie du sagst, ich war da dann Fernsehauftritte, Festivalauftritte, alles und war noch nicht mal 18 so quasi. Mhm. Und das hat ja aber auch genau dazu geführt, dass ich dann die nächsten Jahre erstmal komplettes Blackout hatte und gar nicht mehr klar kam. Und daraus musste ich mich dann erstmal rauskämpfen, zurück ins Leben kämpfen und bin dann aus meiner Sicht mit 27, glaube ich, war ich dann da, also 2021, da hatte ich dann meinen Durchbruch. So, und das 2011-Ding, das war eher so ein Learning, so eine Schule, so, ey, guck mal, das ist das, was du die ganze Zeit willst und das ist, wo du die ganze Zeit hin willst und jetzt bist du da und merkst so, ach du Scheiße, das ist schon ja ein so monströser Druck. ich weiß gar nicht, wie ich damit mit meinen 17, 18 Jahren jetzt hier mit klarkommen soll. So. Aber das war auch eine krasse Schule, weil ich bin mir sehr, sehr sicher, 2021 war das ja dann, das war dann ja wirklich ein Monster-Hype. Also als der Song Auf und Ab rauskam, das ist ja, ich glaube, das war der erfolgreichste deutsche Song des Jahres. Der hat ja über 200 Millionen Streams mittlerweile, ne? Also der ist ja wirklich maximal erfolgreich und dadurch ging das ja bei mir erst dann wirklich so richtig, richtig los, dass wir jetzt auf Arena-Tour-Level sind. Also wir spielen Arena-Tourneen, Fernsehshows, singen meinen Song etc. Das ist ja erst dadurch jetzt alles gekommen. Und ich kann damit jetzt heute besser umgehen, immer noch nicht perfekt und immer noch nicht gut von der Mentalität her und von der Psyche her, aber ich kann auf jeden Fall deutlich besser damit umgehen, glaube ich, weil ich damals das schon einmal so durchlebt habe und jetzt weiß, auch als irgendwie erwachsenerer Mann, der jetzt so, jetzt bin ich 31, so ich bin jetzt, als ich dann erfolgreich geworden bin, war ich so Ende 20 und kann damit viel gesünder umgehen, einfach.
Aber lass uns das mal ein bisschen aufdröseln. Lass uns wirklich mal draufschauen, wie das eigentlich damals war. Du hast es gesagt, du hast 2008 angefangen, Musik zu machen und das war gar nicht so einfach, da überhaupt das Equipment zu haben und die Locations zu haben, um da was zu machen. Und dann 3 Jahre später eben der Newcomer des Jahres. Alle wollen dich haben, wenn wir es auf den Fußball übertragen. Jeder Verein will dich haben, alle Scouts sind an dir dran. Und du spielst eben das größte Festival, das es für Hip-Hop gibt in Deutschland. Bevor wir zu dem großen Blackout kommen, wie hat sich dieser Weg dahin angefühlt? Ich meine, du warst Schüler zu der Zeit ja auch.
Ich war Schüler, ja. Ich habe dann ja auch die Schule maximal verkackt dadurch. Also ich habe ja auch keinen richtigen Abschluss. Ich glaube, ich habe so einen richtig krass schlechten Realschulabschluss, weil ich in den letzten Tagen dann noch ganz viele so Mappen abgegeben habe und Referate gehalten habe. Dann habe ich das irgendwie noch gekriegt. Nee, das war total crazy. Also ich bin dann von der Schule geflogen tatsächlich und bin dann in eine berufsvorbereitende...
Warum bist du von der Schule geflogen?
Ja, weil ich nur noch 5 und 6 hatte. Und ich war da, das habe ich glaube ich noch nie erzählt, ich bin auch besoffen in die Schule gefahren und so. Also weil ich dann zu der Zeit einfach auch richtig angefangen habe zu trinken. Total crazy, weil das so voll, da war ich ja wie gesagt 17, 18 und jetzt nicht, also ja, da trinkt man schon Alkohol, aber da sollte man jetzt kein Alkoholproblem haben. Aber ja, ich bin da, ich hatte da auch Samstagsschule dann, ich bin dann teilweise ohne zu schlafen besoffen samstags in die Schule gefahren. Also ich habe einfach mich da drin komplett verloren und einfach so einen riesen F gegeben. Wenn ich das hier so sagen darf.
F darfst du sagen.
Und das war eine der schlimmsten Zeiten meines Lebens. Das war sehr, sehr dunkel da alles so. Und dann war das.
Sagst du
Schule,
jetzt rückblickend oder hat es sich damals auch schon so angefühlt?
Nein, damals hat es sich auch so angefühlt, ja, auf jeden Fall. Das war ja dieses Dilemma, alle um mich rum denken, oh wow, der ist jetzt hier so krass erfolgreich, der ist so wow, hier und da. Aber das hatte ja erstmal auch überhaupt nicht bedeutet, dass ich jetzt irgendwie einen Cent daran noch verdiene. Ich habe ja kein Geld damit verdient. So, das war ja noch nicht damals, wie das jetzt heute ist, wo jeder irgendwie auch viel Geld damit verdienen kann, mit Rap auch oder mit Musik oder so. Und das war die ganze Zeit so dieses, ich wohne irgendwie bei meinen Großeltern oben auf dem Dachboden. Und trotzdem denken alle, ich bin jetzt voll der Superstar. Und bin ich aber kein bisschen. Ich dachte das natürlich irgendwie ein bisschen selber auch und dachte so, okay, ja, weiß ich nicht, vielleicht dachte ich auch gar nicht. Es war echt so ein Zwiespalt. Also ich dachte das schon, aber gleichzeitig war ich auch immer so unsicher, dass ich irgendwie auch nicht dachte. Also ich habe dann ja auch so krasse Schreibblockaden bekommen und so und war so, hatte einfach so krasse Ängste entwickelt. Und genau, ich bin dann auf jeden Fall von der Schule geflogen und bin dann in eine berufsvorbereitende Bildungsmaßnahme gekommen. Also wirklich so dahin, wo man wirklich so nur noch die schlimmsten 20 Leute des Kreises da schickt. Mhm. Und die geht ausschließlich darum, dass du da lernst, Bewerbungen zu schreiben, dass du schaffst, dir irgendwie durch deine Bewerbungen ein Praktikum zu ergattern, wodurch du dann eventuell schaffst, durch ein gutes Praktikum eine Ausbildung da zu bekommen. Das ist so das Ziel gewesen.
Und war zu dem Zeitpunkt die Musik, der ja, Hype, war schon tot? Oder
nee, und gleichzeitig, während ich da war, war ich mit Kool Savas zum ersten Mal auf Tour. Als Support Act.
Was ist das denn für ein riesen Zwiespalt, in dem du dich da befindest? Auf der einen Seite kriegst du quasi suggeriert, ich will es jetzt nicht despektierlich ausdrücken, aber du bist ein Versager.
Ja.
Und auf der anderen Seite bist du ein riesen Superstar oder das neue Wunderkind der Deutschrap-Szene. Also wie kriegst du das im Kopf verarbeitet zu der Zeit?
Ja, gar nicht. Kein bisschen.
Ja, das geht
also,
gar nicht, ne?
Habe ich nicht verarbeitet bekommen. So, das ist, ja genau, dann sitzt du halt auch mit den Leuten aus dieser berufsvorbereitenden Bildungsmaßnahme und der eine ist ein riesengroßer Kool Savas-Fan und der sitzt neben mir, nehmen wir beide zusammen, da jetzt gerade unsere Bewerbung schreiben müssen für irgendein Praktikum, damit wir einen Ausbildungsplatz kriegen und eine Woche später, also reden wir darüber, ja, ich gehe übrigens Montag mit Savas auf Tour und der guckt mich an und sagt, was zur Hölle, was machst du hier? Ja, weiß ich auch nicht, keine Ahnung. So, ne, und das ist so, Ja, keine
aber
Ahnung,
das war um da nochmal, weil mich das interessiert, genau zu dieser Zeit, es muss ja trotzdem für dich, ich meine, du hast da seit 2008, sagst du, drauf hingearbeitet, ja trotzdem auf irgendwie so einen Moment. Und dann sagst du aber gleichzeitig, es hat sich nicht richtig angefühlt, es hat sich nicht gut angefühlt, ich war nicht ready dafür. Es muss aber trotzdem doch diesen Moment für dich gegeben haben, wo du dir gesagt hast, ey, ich habe gerade das, was ich eigentlich immer wollte. Oder gab es selbst diesen Moment nicht, als es dann soweit war?
Doch, den hatte ich schon, glaube ich. Also ich weiß noch, als Savas dann damals angerufen hatte, also der war zum Beispiel in der Jury und der hatte mir dann bei Twitter geschrieben, hey, schick mal deine Nummer, so zwecks Kommunikation. Bei Twitter auch. Crazy. Und ich weiß noch, dann haben wir uns alle da versammelt mit all meinen Jungs, mit denen wir zu der Zeit waren, bei einem Freund von mir in seinem Zimmer und wussten halt, okay, heute irgendwann kommt dieser Anruf von halt Kool Savas. Und das war schon krass auf jeden Fall. Also als er dann anrief, ich hatte ihn auch auf Lautsprecher, alle meine Jungs so im Hintergrund haben mitgehört und so. Natürlich war das krass, auch mit ihm auf Tour zu gehen und so, Support Act und so, aber das trotzdem, das ist halt, ich weiß nicht, wie ich das erklären soll, das ist ja trotzdem auch nicht so, dass man dann dadurch Geld verdient oder so. Also ich vor allem als Support-Act, ich verdiene ja kein Geld. Ich darf ja dankbar sein, dass ich da mitgehen durfte und war ich auch natürlich. Aber es ist ja nicht so, dass ich dann nach Hause komme und meine Miete zahlen kann, sondern ich komme nach Hause, okay gut, zu der Zeit Miete zahlen, ich war noch bei meinen Großeltern, habe ich noch gewohnt, habe ich ja gerade erzählt, aber dass ich trotzdem kein Geld verdiene oder so oder nicht das Gefühl habe, dass ich jetzt irgendwie es geschafft habe. So, und das war halt immer dieser krasse Zwiespalt. Aber was noch viel, viel schlimmer war, ist, dass ich dann zum ersten Mal so, also ich habe das vorher einfach immer Musik gemacht, so aus dem Bauch heraus, ohne viel nachzudenken, aus meinem Gefühl heraus. Und jetzt war es zum ersten Mal so, Alter, du bist jetzt ja hier scheinbar im Mittelpunkt oder die Leute gucken auf dich. Und damit konnte ich halt gar nicht klarkommen, weil ich habe dann auch nach links und rechts geguckt. Und in mir war ja auch immer so dieser Zwiespalt, bin ich eigentlich Rapper oder bin ich Sänger? Den habe ich ja erst seit ein paar Jahren abgelegt, so mehr oder weniger, aber ich habe 10 Jahre lang immer gedacht, bin ich jetzt Ed Sheeran oder bin ich Eminem, und ich konnte das nie so kombinieren, so wie ich es jetzt heute tue. Und dann habe ich immer nach links und rechts geguckt, dann kam auch sowas wie Crow langsam oder der auf einmal dann so doch gesungen hat und wo ich dachte, hey krass, das will ich doch eigentlich machen, habe mich aber nicht getraut und das hat mich einfach so krass verunsichert. Und ja, dann bin ich voll in so ein schwarzes Loch gefallen, wo ich einfach nicht mehr wusste, wo vorne und hinten ist. Ich habe mich nicht mehr getraut, Sachen zu schreiben. Ich dachte, ich bin der größte Versager der Welt, der schlechteste Songwriter der Welt. Also dieser Druck von nach links und rechts gucken und sich zu vergleichen, das hat mich dann am Ende wirklich so in die Knie gezwungen, dass ich wirklich ja 3-4 Jahre keine Musik mehr gemacht habe. Und dann musste ich mich erstmal zurück ins Leben kämpfen. Dann war ich wirklich in so einer Phase, wo ich, weiß nicht, bis 6 Uhr morgens wach war, bis 17 Uhr gepennt habe, kein Sonnenlicht mehr gesehen habe. Nur in meiner Wohnung da oben bei meinen Großeltern getrunken und geraucht habe. Wirklich wie so ein, weiß ich auch nicht. Alter, das kann man sich gar nicht mehr vorstellen heute. Ach, Scheiße. Wahnsinn.
Wie alt warst du da?
Ja, so 18.
Das war so 19, ein Jahr 20, nach diesem
so, ja. Ja, dann hat mich ein Kumpel irgendwann mal so geschnappt, meinte, Junge, das kann doch hier nicht, so nicht weitergehen. So. Und dann, wir müssen mal jetzt dich wieder zurück ins Leben bekommen. Und dann habe ich angefangen, als Pizzafahrer zu arbeiten. Und um mal wieder so ein bisschen Routine zu kriegen, bisschen Geld zu verdienen. So habe ich mich so ein bisschen zurück ins Leben gekämpft dann als Pizzafahrer.
Du hast jetzt einen Freund angesprochen. Das war tatsächlich die Frage, die mir die ganze Zeit auf der Zunge lag, weil du erzählt hast, deine ganzen Jungs waren um dich rum, als Kool Savas angerufen hat. Und es war ein Riesenmoment. Das war der große Erfolg. Das war das große Geile. Und anschließend bei dem, was du erzählt hast, kamen nie wieder andere Menschen drin vor. Wie hat sich dein Freundeskreis, wie hat sich dein Umfeld da verhalten in der Zeit?
Ja, ich sag jetzt mal, also es ist jetzt da nicht so, als hätten die nicht auch alle ihre eigenen Probleme gehabt zu der Zeit, ne? Es ist, also wir waren da schon eine Gruppe von Leuten, die auch einfach Probleme haben in ihrem Leben, so, und die, wo es jetzt nicht so easy ist, einfach, und deswegen.
Inwiefern?
Es war einfach nicht so, dass ich jetzt um mich rumgucke und sehe, okay, krass, der hat voll das gute Leben und der hat die mentale Stärke, dass er mich jetzt auffangen kann, weil er selber mit sich struggelt. So, das kann ich dann nicht von ihm erwarten. Wir können zusammen, gemeinsam immer sein. So, dann ist es auch einigermaßen okay, wenn wir in der Gruppe sind und wenigstens dann so tun, als wäre was gut. Aber ich kann jetzt von wenigen Leuten erwarten, dass sie selber, wenn sie so krass strugglen oder selber so am Ende sind, dass sie jetzt auf mich zukommen und versuchen, mich zu retten oder so. Das habe ich irgendwie nie so gedacht, so, wo ich dachte, ja, sieht mich hier keiner oder warum helft ihr mir nicht? Ich war so, ja, ey, ihr habt selber Struggles, ich sehe euch doch auch. Ich kann ja auch euch gerade nicht helfen. Warum soll ich denn erwarten, dass ihr mir helfen könnt? So, aber es gab dann halt einen Kumpel, der das dann tatsächlich gemacht hat, so, und der hat der hat mich da so ein bisschen an die Hand genommen. Und ich hatte damals zu der Zeit eine beste Freundin aus der Schule, also die habe ich auch heute immer noch so, weniger Kontakt als damals, aber die hatte auch wegen diesen Schreibblockaden mir so einen krassen Satz gesagt, und die meinte so, ey, ein Künstler oder ein Maler, der schon alles gesehen hat, der muss erstmal was Neues erleben, damit er was Neues zeichnen kann. Und wenn du die ganze Zeit nur hier in dieser Wohnung hockst und trinkst und rauchst und dich im Selbstmitleid suhlst, was sollst du denn dann schreiben? Worüber willst du denn schreiben? So, ja, du kannst jetzt die ganze Zeit darüber schreiben, wie scheiße alles ist. So, das hast du jetzt schon auch oft genug gemacht. Aber wie wär's denn mal, wenn du mal rausgehst wieder und lebst und was erlebst, was du dann in Musik umwandeln kannst? Und das war für mich auch ein richtig, richtig krasser Moment. Denn der ist jetzt ja schon, weiß nicht, 10 Jahre her, nee, nach 15 Jahre her. Und der ist noch ganz präsent in meinem Kopf so. Also ja, es gab schon natürlich Leute, die versucht haben, mir zu helfen und so. Und ab und zu durch solche Momente gab es auch gute Momente, aber größtenteils war es jetzt nicht so, dass ich das groß erwartet habe oder so.
Wie war das von Label-Seite aus?
Ich hatte kein Label.
Das heißt, die Signings haben nicht funktioniert, das war dann dieses eine Ding, Support Act auf der Tour und dann...
Genau, also bei Savage war ich nur im Booking und im Verlag, aber nicht im Label, das hatte nichts mit Montez an sich zu tun, also sondern im Verlag bin ich ja quasi als Songwriter dann gewesen, aber das, also da war ich ja noch kein Songwriter, also da lief auch nichts. Songwriter bin ich ja erst viel, 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 viel später geworden, also wirklich 5, 6, 7 Jahre später oder so und noch später, 10 Jahre später. Ja, also da gab es jetzt kein so Team oder so, wo ich sage, ist das mein Label oder das ist mein Management oder so, sowas gab es halt.
Ja, plus du bist natürlich in einer Situation, wo du jetzt wenig Forderungen stellen kannst da oder ja auch eben da auch vorsichtig bist wahrscheinlich.
Ja, und es war zu der Zeit auch einfach wirklich nicht so, wie es jetzt heute ist, ne, wo jeder Strohhalm einen Deal kriegt oder so. Mhm. Also wenn ich will, kann ich diesen Wasserglas einen Deal besorgen.
Wenn es auf TikTok performt.
Wenn es auf TikTok performt, ja. Also heutzutage ist das ja wirklich so. Also ohne Scheiß jetzt, ne? Ohne das so despektierlich zu meinen oder so. Ne? Es hat schon alles seine Berechtigung, aber es ist heutzutage einfach 80 Millionen Mal leichter als damals. Es ist einfach so. Das ist einfach so. Du kannst halt heutzutage durch TikTok sofort viral gehen, ohne dass du irgendwas machst. So. Und das ist auch gar nicht die Kunst. Es ist nicht die Kunst, auf TikTok viral zu gehen. Die Kunst ist, wenn du viral gegangen bist, daraus eine Karriere zu bauen und daraus im besten Fall 10, 20 Jahre erfolgreich zu sein mit Tourneen, mit allem, was dazugehört und nicht, dass du einmal einen TikTok-Hype hast oder so.
Zumal das ja auch so klingt, als wenn das genau die Falle ist, in die du getappt bist. Es geht einfach jetzt wahnsinnig schnell, ultra erfolgreich zu sein und der Weg zurück geht aber mindestens genauso schnell.
Ja, auf jeden Fall. Genauso ist das. Dass es heute geht, das glaube ich sogar noch schneller. Weil wie gesagt, du kannst heute durch TikTok ganz schnell hoch sein, du kannst aber auch genauso schnell wieder fallen. So, und der Trick ist, oder die Kunst ist, wie gesagt, nicht, dass man jetzt viral geht. Viral kannst du immer gehen. Und heutzutage ist es so, du kannst auch kaum noch was so dir, wie soll ich das erklären? Also normalerweise, du hörst Songs und dann denkst du, okay, krass, also wenn man jetzt im A&R-Bereich und in Single-Auswahlen denkt und so und in der Kampagnenstrategie, das ist heutzutage fast scheißegal. Also es ist wirklich so egal, weil es kann alles jederzeit durch irgendeinen random Zufall viral gehen. So, ich habe jetzt letztens wieder gehört, dass eine deutsche Sängerin gerade den 5. erfolgreichsten Radiosong weltweit hat. Und das war einfach ein Albumsong bei ihr, der total niemanden eigentlich, auch vom Management und vom Label interessiert. Das ist einfach so, ja komm, den packen wir noch mit aufs Album. Auf einmal ist das durch irgendeinen Zufall, warum auch immer, der 5. erfolgreichste Radiosong der Welt gerade. Also man kann es nicht mehr richtig einschätzen und einordnen. So. Man kann eigentlich nur noch rausbringen und hoffen, dass da irgendwas zuckt oder nicht. Und sonst musst du den nächsten Song machen.
Was macht das mit dir? Weil am Ende des Tages, du liebst Musik, du gibst dir Mühe mit deinen Songtexten, du steckst da gefühlt dein inneres Seelenleben in diese Songs rein. Was macht das mit dir?
Ja, das ist ein natürlich total unsicheres Gefühl. Also ich will jetzt auch nicht sagen, dass das immer nur auf Glück ankommt. Das wäre jetzt auch zu einfach gesagt. So, ne? Also jeder, der dann auch irgendwie erfolgreich wird, der hat schon natürlich da, also nicht jeder, aber fast alle, die jetzt erfolgreich sind oder auch erfolgreiche Musikkarrieren haben, die sind schon da, weil sie wirklich viel arbeiten und viel Gas geben und so. Ne? Also ich will jetzt wirklich gar nicht sagen, dass hier alles Larifari ist. Also ganz im Gegenteil so. Aber es ist natürlich so, dass du diese Zufälle, was jetzt durch TikTok irgendwie viral geht oder so, die sind halt kaum noch so steuerbar oder die sind halt, wie du sagst, im Writing-Prozess, wo ich dann da sitze und denke mir, okay, ich möchte jetzt über ein Thema schreiben, was mir irgendwie wichtig ist oder was auch emotional ist für mich. Und ich weiß aber schon, dass wenn der auch zum Beispiel, jetzt lassen wir mal TikTok weg, wenn er in Playlisten nicht gut platziert wird an dem Tag, wo er rauskommt, dann ist das für mich um 0.02 Uhr ist das dann schon scheiße. Also wenn der um 0 Uhr rauskommt. Ich weiß noch ganz genau, als Auf und Ab rauskam, da war das dann der Zufall, wo es dann doch durch TikTok dann kam. Aber ich weiß noch, das war der Song, da war ich in Los Angeles 2020 Und ich wollte da eigentlich, da sind wir hingeflogen mit meinen Jungs so, wo wir Musik gemacht haben. Und ich wollte da eigentlich gar keine Musik machen. Ich wollte einfach so, ich kam aus einem Jahr, wo ich, weiß nicht, 300 Songwriting-Sessions hatte oder so. Oder nee, nochmal 500 wahrscheinlich, weil ich habe teilweise 3 am Tag gehabt. Und wollte einfach so, ey Leute, wir können gerne nach L.A. fliegen, macht da eure Musik. Ich bin mal für 2 Wochen raus. Ich habe keinen Nerv, ich will einfach mal keine Musik machen. Und durch Zufall war es dann so, dass ich dann meinen Produzenten A-Side, mit dem ich heute immer noch arbeite, mit hatte und wir waren in so einem vercrackten Airbnb in East Hollywood und er hatte so ein Sample laufen, das von auf und ab und dann ist mir auf einmal die Melodie und die Hook gekommen. Ich habe das fast wirklich eingefreestellt. Ich lag so auf dem Bett und hatte so die Idee und meinte dann so, ey Bro, ich habe glaube ich eine Idee auf diesem Sample, was du da gerade laufen lässt. Kann ich das mal kurz aufnehmen? Ja, ja, klar. Dann bin ich in den Kleiderschrank gesteppt, wo wir das Mikrofon aufgebaut haben, so mit Decke über den Kopf und habe dann so, ruf mich nicht an, wenn du wach bist und sag mir, wie letzte Nacht war. Und hab dann die Hook so eingefreestylt. Auf jeden Fall, der Song, den habe ich dann ja super lange angeteasert. Ich habe da zum ersten Mal gemerkt, boah, es gibt hier einen Hype. Also da gab es jetzt erstmal über Instagram einen Hype, weil ich den so lange angeteasert habe. Und ich habe dann immer gedacht, Leute, wenn dieser Song es nicht ist, dann höre ich auf. Ich kann da nicht mehr. Ich habe dann wirklich keine Kraft mehr. Ich mache das jetzt seit 15 Jahren und es fühlt sich so an, als wäre das jetzt der Song, auf den wir alle hinarbeiten. Und wenn der es nicht ist, dann kann ich einfach nicht mehr. Wir haben das Video gedreht, es hatte alles gepasst. Dann haben wir es ein paar Tage vorher dann auf TikTok den Sound hochgeladen. Der Sound hatte sofort irgendwie, ich glaube, 5.000 oder 8.000 Creations, was zu der Zeit noch unfassbar krank viel war. Ja, und dann kommt der Song raus und ich gucke und ich habe keine Playlist. Und ich dachte mir, okay, jetzt, das war's. Ich gebe auf, Leute, Game over. Ich kann nicht mehr, ich will nicht mehr, das war's. Gott sei Dank ist er dann durch TikTok erfolgreich geworden. Wahnsinn. Aber es gibt halt ganz viele, vor allem Newcomer oder so, deswegen komme ich wieder zurück aufs Thema und weiß auch wieder, was ich sagen wollte. Wenn du als Newcomer oder so, und es gibt ja so viele Newcomer und Newcomerinnen mittlerweile, also unzählige, und es gibt aber nur sehr krass begrenzte Plätze in den Playlisten. Wenn du dann um 0 Uhr, und du weißt vorher einfach nichts, ne? Du guckst wirklich dann um 0 Uhr, wenn Release ist, wie alle anderen in Deutschland, guckst du alle Playlisten durch und guckst dann, okay, wo bin ich? Bin ich irgendwo? Bin ich nicht? Keine Ahnung. Und wenn du dann da nirgendwo bist, dann weißt du schon, alles klar, Häkchen, nächster Song. Den Song können wir in die Tonne werfen.
Das finde ich unfassbar spannend, wenn ich da mal jetzt einmal diese Parallele zu meiner Welt aufmachen darf.
Ja.
Bei uns ist es ja genauso, wie du das sagst. Wir haben ja auch Tausende und Abertausende Newcomer und NewcomerInnen, die da in diese Fußballwelt immer wieder reingespült werden und diesen großen Traum haben, Fußballer zu werden. Aber ich glaube, der große Unterschied bei uns ist der, dass man da, glaube ich, durch harte Arbeit, durch Disziplin und durch dieses ich mache jetzt mehr als alle anderen tatsächlich echt viel bewegen kann. Und so wie sich das gerade bei dir anhört, ist es wirklich dieser Zufall, der da viel mehr und eine viel größere Rolle einnimmt als jetzt in meinem Geschäft.
Das würde ich auf jeden Fall sagen, dass das natürlich bei uns in der Musik auch, also es ist wirklich sehr, sehr viel harte Arbeit. Bei euch ist es auch sehr körperlich, bei uns ja nicht. Bei uns sind wir leider nicht so fit, die ganzen Musiker meistens. Aber nee, das will ich gar nicht sagen. Ich will überhaupt nicht jetzt sagen, dass jemand, der eine Musikkarriere hat oder der dann erfolgreich wird, nicht dafür hart gearbeitet hat. Ne? Das möchte ich nochmal ganz klar darstellen. Das sehe ich ja an mir. Ich bin ja das beste Beispiel dafür. Aber es ist so, dass es heutzutage halt durch TikTok schneller gehen könnte. Aber wie gesagt, das ist auch nicht die Kunst. So, die Kunst ist dann, wie du zum Beispiel, eine erfolgreiche, richtig lange Karriere, Nationalspieler, Bundesligaspieler, alles Mögliche, so, ne? Und das ist, du hättest jetzt auch einmal eine geile Saison spielen können oder ein geiles Spiel haben, wo du 3 Tore schießt und alle sind so, oh wow, krass. Und dann schießt du die nächsten 2 Jahre halt kein Tor mehr und sitzt auf der Bank, so, dann kannst du halt super schnell wieder vorbeigehen, so. Und das muss man hart arbeiten dann. Genauso wie als Fußballspieler. Da musst du dann halt hart arbeiten, dranbleiben und dein Bestes geben. So, und das musst du natürlich in der Musikkarriere dann auch. So, und das ist dann die Kunst, diese Karriere aufrechtzuerhalten. Da musst du natürlich auf jeden Fall viel für arbeiten.
Ja, ich glaube, es geht einfach in beiden Welten darum, möglichst viele Chancen zu kreieren. Einfach ausdauernd zu sein, einfach immer wieder da zu sein und einfach eine Chance zu haben und dann floppen ganz, ganz viele Chancen. Ja. Und irgendwann ist dann aber eine da und die wird genutzt und da muss dann natürlich auch das Können da sein, das zu nutzen. Also ich sehe insofern auch die Parallele bei euch beiden. Du hast dein Probetraining bei Kool Savas gehabt, du hast dein Probetraining, Robin, bei Dortmund gehabt. Ihr habt es beide verkackt und habt dann beide einen sehr, sehr langen und weiten Weg nach oben genommen mit dem großen Unterschied. Und da interessiert mich, wie du das dann auch, wie sich das für dich eben angefühlt hat, Robin, eben, dass Montez ja einfach ganz unten war. Ganz oben auf dem Dachboden, aber da dann eben ganz unten.
Das Ding ist, was mir dazu einfällt, und das ist die Frage, die ich auch gerade noch hatte, so, weil bei mir war es ja auch so, ich hatte diesen Traum unbedingt Fußballer zu werden und du hattest den Traum unbedingt Musiker zu werden.
Ich hatte auch den Traum Fußballer zu werden.
Aber irgendwann wolltest du ja dann wahrscheinlich auch mal Musiker werden.
Ja, ich habe dann leider gemerkt, dass ich doch vielleicht ein bisschen mehr Talent in der Musik als im Fußball.
Genau, und dann, aber du hast sehr viel Talent als Fan von Arminia Bielefeld auf jeden Fall.
Ja, auf jeden Fall.
Und naja, und auf jeden Fall haben wir beide diesen Traum. Aber als ich dann Fußballprofi geworden bin und es eigentlich echt geschafft habe, dann war bei mir so, boah, ey, die Realität fühlt sich ganz anders an als diesen Traum, für den ich die ganze Zeit gekämpft habe.
Ja, es ist der Moment, wo das quasi von einem Hobby zum Beruf wird. Und das killt ja irgendwo auch die Magic, weil du jetzt weißt, das ist jetzt mein Beruf.
Hier ja, gibt's jetzt das hier, Hobby.
Es ist kein Hobby mehr, das ist mein Job jetzt. Und das bringt ja auch einen unfassbaren Druck mit, den ich bis heute, also heute noch mehr als damals, ich spüre diesen Druck, ich kann heute zum Glück besser damit umgehen. Aber dieser Druck, es gibt Tage, es gibt Wochen, es gibt Monate, da zermalmt der mich so unendlich, und das wird bei dir ja genauso sein. Das, also, oder egal ob jetzt du oder ich, sondern das ist bei allen anderen Musikern so, und das ist auch bei allen anderen Fußballspielern, Fußballspielerinnen so. Das ist dieser Druck, wenn man auf diesem Level performen muss, egal ob Sportler, Musiker, was auch immer, der ist einfach so immens. Ich spiele jetzt dieses Jahr meine erste große Arena-Tour vor 150.000 Leuten. Die war fast ein Jahr im Voraus schon fast ausverkauft. Es gibt jetzt noch so letzte so Sitzplätze, die verkaufen sich immer so ein bisschen schwerer, weil einfach einzelne Sitzplätze oder so, das ist halt immer schwerer so. Aber es ist zu 90% ausverkauft schon seit einem Jahr vorher. Und jeder normale Mensch, Außenstehende, der nicht in meiner Haut oder in meinem Kopf ist, müsste jetzt ja denken, boah, Digga, du hast gerade die geilste Zeit in deinem Leben. Das ist der Traum. Das ist das Allergeilste. Das ist das Allerkrasseste. Und du musst ja der glücklichste Mensch der Welt sein. Wie ich mich aber seit 3 Monaten fühle, ist pure Angst vor dieser Arena-Tour. Pure Angst und Unsicherheit und Verzweiflung. Weil es ist ja jetzt noch ein halbes Jahr hin und wir sind jetzt gerade dabei, dass wir die Setlist planen, die Tour planen. Aber auch da bin ich jetzt auf dem, es geht ja nicht viel höher in Deutschland, als eine Arena-Tour zu spielen. Was soll ich denn als nächstes spielen? Okay, Stadion könnte ich noch machen. Aber das ist schon das Größte. Das bedeutet, ich muss auch auf dem allerhöchsten Niveau jetzt performen. Und das macht mir Angst. So, und vor allem, wenn ich dann nach links und rechts gucke, und das ist ja mal der große Fehler, was man nicht machen sollte, aber macht es automatisch, sehe ich, okay, der oder die machen das und das. Oh mein Gott, wie krass. Ich muss das irgendwie toppen können. Weil sonst finden die Leute mich ja scheiße, wenn die nach Hause gehen. Und bei Montez war es so, aber bei Künstler, Künstlerin X war es so. Das sind die Gedanken, die man hat. So, ne, ich rede jetzt hier wirklich ganz pur offen aus mir raus. Das mache ich sonst auch nie. Aber jetzt für alle Leute, die einmal in meine Seele und in meinen Kopf gucken wollen, here I am. Aber das ist die pure, ehrliche Wahrheit, die ungefilterte Wahrheit. Ich habe unglaubliche Angst vor dieser Arena-Tour. Und ich weiß aus der Erfahrung, dass sich das legt, wenn wir immer mehr diese Show zusammenstellen. Mhm. Ne? Ich weiß nicht, wie es bei euch zum Beispiel ist, ob das dann ist, wenn ihr merkt, langsam greift der Plan vom Trainer, die Automatismen gehen ineinander, es wird immer runder, dass es so ein bisschen sich Sicherheit einstellt. So ist es bei mir, wenn ich jetzt weiß, okay, die Setlist, die wird jetzt immer kompakter. Wir wissen jetzt, okay, geil, da haben wir diese geile Aktion und so und es läuft alles. Und bei mir ist es normalerweise so, dass es dann bei den spätestens Proben langsam ein bisschen abflacht, wo ich dann weiß, okay, wir haben es im Griff. Aber diesen Moment habe ich jetzt ja noch nicht. Ich weiß noch nicht, ob dieser Moment bei den Proben kommt, wo ich mir sage, geil, wir haben es im Griff. Weil bis jetzt gibt es noch nicht die finale Arena-Show, die wir geplant haben. Das heißt, jetzt bin ich in einem absolut unsicheren Stadium, wo ich weiß, ich muss das jetzt hier regeln. Ich muss das bauen. Ich muss diese Tour bauen. Ich muss diese Setlist bauen. Ich muss die Show bauen. Ich muss mir alles ausdenken. Ich muss das alles so machen, dass da 150.000 Menschen am Ende nach Hause gehen und eine geile Zeit hatten. Aber jetzt gerade ist das Stadium, oh mein Gott, ich falle. Ich weiß nicht. Ich bin total unsicher.
Ich finde, das ist das Krasse, was viele Leute einfach nicht wissen, ist, das Erste, was von so einer Tour existiert, ist der Name und das Plakat.
Ja.
Und sonst nichts.
Genau.
Und dann hast du so ein ausverkauftes Ding und weiß gar nicht, was da passiert so, ne?
Also bis ein Konzert stattfindet, Alter, was da alles im Vorfeld passiert, das ist, boah, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll, das sind 100.000 Sachen, die man auf höchstem Niveau, ohne dass ein Fehler passiert, im Griff haben muss. So alles. Und das ist, Ja, genau. Und in diesem Stadium bin ich jetzt gerade noch. Ich habe auch regelmäßig Albträume, wo ich dann auf der Bühne stehe und irgendwie geht der Sound nicht oder was auch immer. Wo ich mir denke, alter Junge, komm mal klar jetzt. Du hast das schon die letzten Jahre immer sehr gut gemacht und du siehst ja, dass die Leute das auch mögen. Und hab Vertrauen in dich selber. Das ist halt das, wo ich immer wieder an mir kämpfen muss. So dass ich selber für mich weiß, du musst nicht nach links und rechts gucken. Es ist scheißegal, was jemand anderes macht. Solange du authentisch das machst, was du liebst und fühlst, wird es auch immer das Beste sein, was du machen kannst. Das versuche ich mir immer wieder zurückzuholen. Ich glaube ja an mich selber. Ich finde ja, ich bin ein krasser Musiker.
Ist das
Musiker.
So? Weil ich finde, gerade strugglest du ganz schön.
Ja, das ist ja das Komische. Also ich selber glaube, ich bin ein richtig geiler Musiker.
Gut.
Ich bin ein,
das ist mega wichtig, das sagen zu
lassen. Ich bin ein richtig krasser Songwriter. Ich habe ein richtig, richtig krasses Gefühl für Melodien, für die Magic in einem Song. Und ich bin zwar nicht der beste Sänger, aber ich kann unglaublich gut Gefühl mit meiner Stimme übertragen. Das glaube ich wirklich. Aber es gibt ja trotzdem dann, guckst du noch links und rechts und andere machen zum Beispiel was ganz anderes als du, was du aber auch richtig krass findest. Und das verunsichert dich dann, weil du dann denkst, oh krass, das muss ich auch machen. Das beste Beispiel zum Beispiel, jetzt ohne Namen zu nennen, ist, meine Show ist meistens so, ich will kein großes Tramram, Taram, Tam, Tam haben. Ich will einfach, ich stehe vorne, Mikrofonständer, Band, Lichter, so grob gesagt jetzt, ja. Aber kein mit, ich muss mit einem gebauten Drachen, der Feuer spuckt, in die Show geflogen kommen und hinter mir sind 10 Tänzer und Tänzerinnen, die weiß ich auch nicht. Also ihr wisst, was ich meine. So, und dann, es gibt ja aber ganz viele, die das machen, vor allem in der Arena-Show. Da muss ja viel Show passieren auch. Und ich bin so, ey, eigentlich ist gar nicht mein Ding. Ich will eigentlich da nur, dass es schön ruhig, also was heißt schön ruhig, ich habe ja auch Songs, die nach vorne gehen, aber dass es nicht zu sehr von der Musik ablenkt.
Aber ist das nicht legitim?
Ja, pass auf, weil dann gucke ich halt nach links und sehe, wie die Leute dann doch mit einem, mit diesem Drachen, also diesen Drachen gibt es nicht, das habe ich jetzt erfunden, aber nehmen wir mal dieses Beispiel weiter, mit diesem Drachen in die Arena geflogen kommen und der spuckt Feuer und so und dann denkst du dir so, Alter, das sieht irgendwie auch echt krass aus. Und dann denkst du dir so, ist das das, was die Leute erwarten in so einer Arena-Tour? Also muss ich das irgendwie auch machen? Und das verunsichert mich dann. Und da muss ich mich dann wieder zurückholen und sagen, nein, Bro, du brauchst keinen feuerspeienden Drachen. Du bist Montez und die Leute kommen zu deinem Konzert, weil die deine Stimme hören wollen, weil sie sich gut fühlen wollen und du brauchst, und die kommen zu dir nicht wegen diesem feuerspeienden Drachen. Da gehen die zu anderen Konzerten hin. Und das muss man sich halt immer, immer, immer wieder neu hervorrufen, weil an sich liebe ich, was ich mache und bin total stolz auf mich. Solange das so ist, kann eigentlich auch gar nichts schiefgehen.
Aber lass uns trotzdem noch mal einmal tiefer da reingehen, weil ich glaube, das ist gerade echt essentiell. Wie gehst du trotzdem in dieser Phase damit um, mit diesen Ängsten, mit dieser Unsicherheit, mit diesem nach links und rechts gucken? Machst du das mit dir selbst aus? Hast du Hilfe? Hast du Begleiter? Nimm uns mal bitte mit in diese Zeit jetzt, weil sie ist ja hochaktuell für dich.
Ja, ich habe natürlich meine Familie und mein Management, mit denen ich natürlich sehr, sehr viel rede und die das ja auch tagtäglich bei mir miterleben und mitsehen und natürlich diese Unsicherheit auch spüren. Die versuchen mich natürlich da auch zu supporten und mir dann, also ich, wenn ich jetzt sage, ich muss das alles alleine bauen, damit meine ich ja jetzt nicht ich als Mensch, sondern ich habe natürlich mein Management-Team und wir machen das gemeinsam, aber es muss quasi von mir, mit mir kommen, so, ne? Und ich bin jetzt auch kein Künstler, der sagt, nee, mach die einfach mal und sagt mir am Ende, was ich machen soll, sondern ich will schon in jedem Detail mit drin sein. Aber ja, ich habe natürlich mein Management, meine Familie, die dann auch mein Ausgleich ist, meine Familie auf jeden Fall. Ich habe natürlich auch oft schon mit Coachings gearbeitet oder mit Therapeuten, Therapeutinnen. Vor allem zu der Zeit damals habe ich das oft probiert, da habe ich aber immer sehr, sehr, sehr schlechte Erfahrungen gesammelt. Heutzutage, Gott sei Dank, kann ich mir ja quasi das selber leisten und ich kann mir eine Therapie sozusagen kaufen, was ein extremer Luxus ist. Früher ist es dann ja von der Krankenkasse quasi, bist du abhängig und da musst du Dreivierteljahr warten, bis du überhaupt einen Platz kriegst. Bis dahin ist schon Game Over. Ja. Und dann kriegst du da 3 Test-Sessions. Das ist ja ein Riesenthema, was wir jetzt hier aufmachen. Also mentale Gesundheit und der Zugang auch zu der Hilfe, das ist ja ein riesiges Problem. So, ich versuche schon regelmäßig dann mentale Coachings zu machen oder in Therapie zu sein. Und also vor allem in Phasen, wo es irgendwie gerade wirklich schlimmer wird, sodass ich mich dann auch wirklich zwinge, dann dahin zu gehen. Weil man denkt ja irgendwie dann auch wieder so, ja, es ist jetzt ein Termin, den ich machen muss. Aber eigentlich ist das ja der wichtigste Termin zwischen allen anderen, den man wahrnehmen sollte.
Wie kommst du dann aus so einem Termin raus? Wie gehst du rein und wie kommst du raus?
Also reingehe ich meistens genervt, weil ich mir denke, ach scheiße, ich habe eigentlich jetzt gar keine Zeit für diesen Therapietermin und muss das jetzt machen. Scheiße, es ist ein Termin im Kalender quasi. Und raus geht man dann doch schon immer viel, viel besser. So, und wo du einfach weißt, so, jetzt konnte ich mal gemeinsam einmal mein ganzes Chaos in meinem Kopf ein bisschen ordnen. Ich kann ein bisschen klarer sehen, als wie ich hier reingegangen bin. Das hilft mir schon mal sehr, um vielleicht durch die Woche zu kommen in die nächste Session oder so zum Beispiel. So, ne? Also das ist natürlich absolut empfehlenswert und sollte jeder machen. Also egal, ob man jetzt gerade den krassen Need hat und es schon so kurz vor 12 ist oder auch nicht. Ich finde, das ist wie auch ein Personal Trainer. Ich finde auch, jeder sollte sportlich aktiv sein und sollte einen Personal Trainer haben. Also wenn man sich das natürlich leisten kann. Also das war jetzt dumm gesagt, aber egal, ob man jetzt Personal Trainer oder ins Fitnessstudio geht, aber man bräuchte auf jeden Fall jemanden, der auch mental mit dir arbeitet. So. Wenn man das Privileg hat, das irgendwie wahrnehmen zu können, dann sollte man das auf jeden Fall tun.
Naja, und du hast es eben schon angesprochen, man braucht natürlich den finanziellen Background, um sich sowas leisten zu können. Ja, das ist die eine, das ist die eine Seite. Die andere Seite ist natürlich auch, wir brauchen eine Wahrnehmung in der Gesellschaft, in der Politik, in den Krankenkassen, dass eben da mehr Wert drauf genommen wird und dass es da ernsthafter angepackt wird. Und damit würde ich auch gerne nochmal mit dir, mit euch zurückgehen in diese Zeit, wo es dir so richtig scheiße ging. Denn du hast eben erzählt, welche Personen alle für dich wichtig sind und waren, um dir in diesen schweren Zeiten zu helfen. Eine Person hast du nicht erwähnt und das bist du selbst. Mhm. Das hast du ganz am Anfang gesagt. Ohne die Erfahrungen, die du damals gemacht hättest, ohne die Learnings, die du aus dieser sehr, sehr schwierigen Zeit gezogen hast, hättest du es dann mit 27 wahrscheinlich auch nicht gepackt. Von daher lass uns mal erstmal wirklich auf diesen Tiefpunkt nochmal gucken. Du hast den Turning Point schon angesprochen. Das war dieser Moment, wo dir deine Freundin gesagt hat, ey, du brauchst Input, sonst kriegst du keinen Output. Das war so ein bisschen die Wende, wo es dann wieder nach vorne ging. Kannst du dich auch an den Moment erinnern, wo du dachtest, okay, schlimmer als das wird es jetzt nicht mehr?
Ich glaube sogar, dass ich diese Phase irgendwie immer hatte, bis so ein bisschen zu meinem Umzug nach Berlin. Glaube ich. Der hat wirklich mein ganzes Leben verändert. Also ich würde wirklich sagen, dass ich so bis zu diesem Umzug, das war dann 2018, war mein Leben ein absoluter Quatsch. Also wirklich ohne Perspektive. Ja, ich weiß, wie ich es jetzt sagen soll, weil ich bin immer vorsichtig mit sowas, weil es gibt natürlich Menschen, denen es noch tausendmal schlechter geht. Deswegen würde ich mir dann auch nicht mich immer so hinsetzen und sagen, ich habe das schlimmste Leben der Welt. Das habe ich nicht und das hatte ich nie. Ich hatte aber bestimmt kein leichtes Leben so. Das ist auf jeden Fall die Wahrheit. Und ja, mit dem Umzug nach Berlin hat sich dann zum ersten Mal in meinem Leben wirklich echt viel verändert.
Wie kam es denn dazu, zu diesem Umzug? Ich meine, vorher war Dachboden und Pizzabote. Ja. So, du hattest ein Dach über dem Kopf, das war aber direkt über dir und du hattest einen Job, der aber jetzt nicht der allerbeste ist.
Ja, ich habe dann zu der Zeit noch, also der Pizza-Job war so der Einstieg, dann habe ich irgendwann auch bei der Post gearbeitet und habe so LKWs ausgeräumt, so 40-Kilo-Pakete aufs Band geworfen, also gelegt, sorry, natürlich nicht geworfen. Oder habe im Wettbüro gearbeitet, habe allen möglichen Scheiß gemacht. So. Und ja, ich hatte mich dann von einer sehr langjährigen Beziehung getrennt, die, glaube ich, 5-6 Jahre ging oder so. Also während auch dieser ganzen Zeit war ich in einer Beziehung. Ja, als die Beziehung dann zu Brüche ging, die auch ein sehr, sehr, ich sag mal, schwieriges Ende nahm, habe ich einfach meine Sachen gepackt und bin nach Berlin gezogen, von jetzt auf gleich. So, weil ich habe da quasi ein Jobangebot bekommen, das habe ich glaube ich auch noch nie erzählt. Ich sollte da quasi so eine Influencer-WG managen und ich kann dir bis heute nicht sagen, warum die auf mich kam. Ich weiß es nicht. Das war in einem Penthouse in Berlin über der Mall of Berlin. Das war ein Projekt von einer Brand, sage ich jetzt den Namen nicht, und die wollten da eine Influencer-WG machen. Das Projekt lief auch schon und ich war dann einmal irgendwie da, zufällig. Dann sollte ich das auf einmal da leiten und ich war so, hä? Seid ihr krank? Ich? Was habe ich damit zu tun? Ich habe gar keine Ahnung. Ich habe nichts davon gelernt, was ich hier gerade, ich weiß nicht mal, was Excel ist. Ich habe keinen Plan. Ja, wir haben irgendwie ein gutes Gefühl, dass du das machen könntest. So, und dann bin ich einfach nach Berlin gegangen und dachte mir, ey, das könnte ja wirklich das erste Mal in meinem Leben meine Chance sein. Ist jetzt zwar leider keine Musik so, aber ey, ich verdiene vielleicht ein bisschen mehr als hier bei in der Pizzeria. So, und ja, da bin ich da einfach hin und daraus ist einfach alles entstanden. Also in Berlin ist, durch den Umzug 2018 nach Berlin ist alles entstanden. Ich mache ja mittlerweile auch noch ein paar Sachen neben der Musik, wie meine eigene Fashion-Brand oder wir haben eine eigene Merchandise-Firma, wo wir auch ganz viel Merchandise für viele Künstler und Künstlerinnen produzieren und machen und tun oder andere Projekte. Also es ist jetzt auch nicht so, dass ich nur Musik mache, sondern dass ich auch wirklich viel noch nebenher mache. Das ist alles dadurch entstanden, durch diesen Umzug nach Berlin, der irgendwie auch sowas wie so eine kleine Unternehmerader in mir geweckt hat oder so eine wirklich richtige so Macherader geweckt hat und mir das Selbstbewusstsein gegeben hat, dass ich das hier dann irgendwie auch verwirklichen kann, was ich irgendwie in Bielefeld nicht so richtig konnte.
Bist du da dann auch schon direkt mit deinem Produzenten zusammengezogen?
Nee, ich habe den dann kurz vorher kennengelernt, kurz bevor ich nach Berlin gezogen bin. In dem Penthouse habe ich ihn dann einmal eingeladen und dann haben wir mal da eine Session gemacht. Und zu der Zeit habe ich eigentlich schon fast mit Musik abgeschlossen. Also ich hatte da bestimmt 2 Jahre keine Musik mehr gemacht. Und wir hatten dann mal so eine Session, weil er wollte unbedingt mit mir eine Session machen. Das war die allererste von uns. Und ich habe dann, ich glaube, Eastside von Khaled gesungen. Einfach so in den Raum rein. Und dann hat er so auf Stopp gedrückt und meinte so, Junge, was machst du da? Und ich so, hä, was denn? Er so, Digga, warum rappst du? Du musst singen. Warum rappst du? Da war ich immer noch auf Rappen. Ich war immer Rapper. Aber ich wusste auch immer, ich liebe auch singen. Ich habe immer schon auch meine Hooks, meine Refrains immer schon gesungen, auch schon als 13-Jähriger. Und dann war er so, Alter, ich mache mit dir keinen einzigen Rap-Song mehr. Du singst ja so krass, wir müssen singen. Da war ich so, ja ey, lass probieren. Und er hat mich dann so ein bisschen da reingebracht, dass ich mich das auch traue, weil ich war immer so, nein, wir sind Rapper und wir dürfen nicht singen und so. Und also total altes, komisches Denken. Ja, und er hat mich dann da so ein bisschen reingebracht. Dann haben wir zusammen eine EP gemacht. Und genau, ich habe dann erst ein halbes Jahr in diesem Penthouse gewohnt, bin dann nochmal, ich glaube ein paar Monate kurz zurück nach Bielefeld und dann bin ich gemeinsam mit ihm nach Berlin gezogen und dann sind wir in die WG gezogen, 3 Jahre lang.
Also mit Aside dann zusammen in einer WG und jetzt wohnt ihr nicht mehr zusammen, aber macht immer noch alles andere drumherum zusammen. Und das ist ja aber ganz geil. Also du hast diese WG gemanagt und hattest da dann auch direkt schon deine Wohnung mit drin. Das ist ja ein Top-Start, um in der Stadt anzukommen.
Ja, also ich habe da auf dem Sofa geschlafen und, und trotzdem auch kein Geld verdient übrigens im Nachhinein. Ja, also das war jetzt, das ist vielleicht auch noch ein wichtiger Fact. Ich bin natürlich hingegangen und dachte mir, okay, die werden mir jetzt mal mein erstes Gehalt in meinem Leben zahlen. Ich habe ja sowas nicht, ich kenne ja sowas gar nicht und das wird schon alles passen. Aber als ich ankam, habe ich schon gemerkt, okay, dieses Schiff sinkt. Das ist hier nicht mehr groß zu retten, was die sich hier vorgestellt haben. Das ist einfach Quatsch. Aber ich konnte dadurch halt Kontakte knüpfen, mein Netzwerk aufbauen. Auch in die Songwriting-Schiene bin ich so gerutscht dann. Ja, weil der erste Auftrag tatsächlich als Songwriter war dann, dass durch diese Connection dann Katja Krasowitsch und der Manager auf mich zugekommen sind und meinten, hey, wir haben gehört, du bist hier mit dieser Influencer-WG und du bist aber auch trotzdem irgendwie Rapper und Songwriter. Kannst du uns helfen, Katjas Album zu machen? So, kannst du das mitmachen, Produzenten suchen, jemandem schreiben helfen etc.? Da war ich so, what? Krass, ja. Das ist ja das, was du die ganze Zeit machen willst, auch Songwriter für andere sein. Das war immer auch mein Traum. So unabhängig jetzt von, dass ich Montez erfolgreich sein wollte, war immer, oder habe ich auch immer gesagt, Leute, ich glaube, ich bin ein krasser Songwriter, auch wenn man das jetzt in meiner Montez-Musik gerade nicht sieht, aber ich glaube, ich bin ein richtig krasser Songwriter und ich kann für andere, glaube ich, richtig gut schreiben, aber ich habe einfach nie eine Chance so richtig bekommen. Und das war so die erste richtige Chance und das haben wir auch mega gut gemacht. Das Album ist dann auf Platz 1 gegangen und dadurch kamen dann ganz viele Verlage auf mich zu und meinten, ey, kannst du bitte das auch schreiben, kannst du bitte das auch schreiben? Und dann hat sich das wie so ein Laubfeuer verbreitet. Und dann wurde ich ja einer der erfolgreichsten deutschen Songwriter innerhalb von kürzester Zeit.
Wie war da dieses Druckding? Weil einerseits stelle ich mir vor, geil, viel, viel weniger Druck, weil du nicht der bist, der am Ende performen muss. Wenn dann ein Song nicht durch die Decke geht, kannst du immer noch sagen, ey, die Lyrics und die Melodie war geil. Auf der anderen Seite, wenn du es gerade ansprichst, so direkt das erste Album, wo du mit dran gearbeitet hast, geht auf die 1. Plötzlich bist du einfach wieder ganz oben und kommst in ähnliche Strukturen möglicherweise.
Ja, das hast du eigentlich gut gesagt. Das hat mir wirklich krass geholfen, weil du hast wirklich nicht so einen Riesendruck dadurch. Du bist in dem Sinne eigentlich einfach nur Dienstleister. So, du wirst gebucht dafür, dass du einen Song schreibst oder mitschreibst mit jemandem. Und so muss man das auch sehen. Das hat mir extrem gut getan, weil so bin ich wirklich in dieses Daily-Musikmachen wieder reingekommen und auch so zeigen, guck mal, das ist das, was ich kann. Ich habe das irgendwie mein ganzes Leben lang nie geschafft, so richtig zu zeigen. Auch dann mal so andere Sachen zu schreiben. Auch, weiß nicht, Schlagersongs zu schreiben. Balladen, richtige Balladen auf Klavier zu schreiben. Was ich als Montez, der da noch in seinem Rapperkopf war, ja auch nie gemacht habe. So, und dadurch hat sich auch alles, was ich heute mache, und wie meine Musik heute klingt, würde niemals da sein, wenn ich nicht diese Songwriter-Schule vorher durchgegangen bin. Weil es ist ja auch ganz oft so, dann sitze ich im Studio mit Künstler, Künstlerin X und ich singe erstmal die Songs ein, die ich dann vorher schreibe und guide die ein etc. Und dann manchmal hast du dann ja auch Melodien, die hättest du mit deiner Stimme sonst niemals gemacht, aber merkst auf einmal, boah, krass, da klingt ja meine Stimme richtig geil. Das muss ich demnächst mal bei mir auch mal ausprobieren. So, weißt du? Und das ist halt, ich habe ja wirklich, ich weiß gar nicht, wann war das, 2019 bis 2021, als dann mein eigener Durchbruch war, oder 2018 bis 2021, 3 Jahre, war das mein Leben dann so, dieses Songwriting. Also ich hab teilweise 3 Sessions am Tag gehabt, so über, vor allem in dieser Corona-Zeit. Dann hatte ich von 10 bis 13 Uhr eine Zoom-Session, von 14 Uhr bis 20 Uhr hatte ich im Studio und von 21 Uhr bis 5 Uhr morgens war ich noch bei einem anderen Rapper dann, wo ich ihr geholfen habe. So, ne? Und das, aber auch nicht Rapper, sondern morgens war Pop, mittags war Schlager und abends war Rap.
Ja, also
und das ist aber die krasseste Schule. Also das ist ja, du lernst ja so viel und du kriegst so viel Selbstbewusstsein, immer mehr, immer mehr, immer mehr, weil du ja auch in meinem Fall Gott sei Dank gemerkt hast, dass das wirklich sehr erfolgreich auch alles ist, was ich schreibe und mache. Und das hat mir diese Sicherheit gegeben, die ich als Montez brauchte, dass ich endlich das alles leichter anfühlte. Weil ich hatte auch zum ersten Mal dann für meine Verhältnisse viel Geld verdient. Ich habe dann meinen ersten großen Verlagsdeal bekommen. Der war 6-stellig. Da dachte ich mir, okay, ich muss nie wieder mal mit dem arbeiten. Ich bin ja so reich, reich, reich. So Bill Gates reich. Und das ist natürlich nicht der Fall so. Aber natürlich war das erstmal ein riesiger Haufen Geld für mich, der unfassbar viel war. So. Und der mich zum ersten Mal in meinem Leben finanziell entlastet hat. So. Und dadurch konnte ich zum ersten Mal eine gewisse Leichtigkeit auch entwickeln, dass ich nicht mehr mit Montez krampfhaft Geld verdienen muss, sondern dass ich Musik machen kann, die ich einfach geil finde, ohne daran zu denken, ob die jetzt erfolgreich wird. Und Gott sei Dank ist sie dann dadurch sogar erfolgreich geworden. Aber es war nicht mehr dieses, ich muss jetzt mit dieser Musik erfolgreich werden oder so.
Zumal ich mir vorstelle, du hast ja eben angesprochen, du hast einfach trotzdem immer noch dieses nach links und rechts gucken und ja. In dem Fall hast du ja nicht nur nach links und rechts geguckt, sondern dich in links und rechts reingedacht, um es einmal zu benennen. Du hast die Musikrichtung schon angesprochen, dein Portfolio ist der Wahnsinn. Also Katja Krasavice, Bad Moms J, aber auch Vincent Weiss und Helene Fischer. Und dann bist du morgens in einer Zoom-Session mit Helene Fischer, singst ihr vor, wie sie das dann jetzt machen soll und direkt danach gehst du dann rüber zu Katja und sagst ihr nochmal, wie das Ganze funktioniert oder was?
Ich will jetzt nicht zu sehr in die Details gehen, weil das natürlich auch ein sehr intimes Thema ist für die Künstler und Künstlerinnen so. Das soll jeder dann für sich sagen, inwieweit man da das preisgeben möchte. Aber ja, es ist so ungefähr kannst du dir das vorstellen. Ja, ich bin wie ein Schauspieler, der sich in dann andere reinversetzen muss, auf jeden Fall.
Um vielleicht da nochmal einmal auch einen Abschluss zu finden, wir sprechen ja in dem Podcast auch immer viel über diese Learnings und um dieses Thema vielleicht zuzumachen, das, was du gerade als letztes angesprochen hast, dieses mal rauszoomen und nicht krampfhaft versuchen, Montez erfolgreich zu machen, würdest du im Rückblick sagen, dass das vielleicht auch so genau das war, was deine Karriere gebraucht hat? Also ist das auch vielleicht, was du so mitgeben würdest an andere?
100%. Also ich als Luca, der Songwriter, hat dann endlich so viel Selbstbewusstsein und Bestätigung bekommen, die er jahrelang gesucht hat, dass er dann entspannter Montez sein konnte. So kann man es eigentlich sagen.
Das ist schön.
Ja, also es war einfach eine krasse Schule und das hat mir unglaublich gut getan, weil ich zum ersten Mal wirklich so zeigen konnte, guck mal Leute, das ist, was ich seit Jahren sage. Ich bin ein guter Songwriter und jetzt look at me. So, ich habe es geschafft. Und ja, ich bin zwar noch nicht erfolgreich als Montez, aber fuck it. Scheiß drauf. Und ja, dann klar, Gott sei Dank ist dann wirklich der Best Case eingetroffen, dass ich auch noch als Montez einfach unfassbar erfolgreich geworden bin. So. Aber ich hätte, glaube ich, auch weiterleben können, ohne dass Montez erfolgreich ist, sondern dass ich einfach Songwriter bin. Einfach Hauptsache Musik machen und dadurch Geld verdienen. So, das wäre, glaube ich, für mich auch in Ordnung gewesen.
Um da dann auch den Übergang zu schaffen, bevor wir dann eben zu deiner Musik kommen, gab es dann auch mal einen Song, wo du ein bisschen neidisch warst, wo du gesagt hast, ey scheiße, den hätte ich eigentlich ja, auch
klar,
gerne gemacht.
Die ganze Zeit. Auf jeden Fall. Sogar einen Helene Fischer Song. Ja, ohne Scheiß. Und als ich den gehört habe, dachte ich mir, was? Das ist voll der krasse Montez-Song. Wie geht das denn jetzt? Aber das ist auch nicht so ein typischer Helene Fischer Song. Es ist jetzt so kein typischer, der ist für sie sehr exotisch. Also ich habe mich auch gewundert, dass der dann da drauf kommt. So, aber ich habe mich natürlich sehr gefreut. Ich hatte 20 andere Songs, wo ich dachte, der passt perfekt. Nimmt doch den und dann haben sie es aber lieber den genommen. Ich dachte mir so, hä? Aber okay. So, deswegen meine ich Dienstleister, so, ne, macht dann, was ihr möchtet. Aber da dachte ich, boah, das wäre auch ein geiler Montez-Song gewesen. Aber ja, sowas gab es ganz oft auf jeden Fall.
Die Streams von Helene Fischer werden jetzt nochmal brutal nach oben gehen, weil einfach alle alles durchhören, um rauszuhören, okay, welcher Song ist es? Ja, welcher ist es jetzt gewesen? Aber andersrum ist es ja bei dir dann auch so, dass du mittlerweile auch immer in dem Team schreibst. Ja. Hat sich das dadurch dann auch erst entwickelt, dass du dich quasi auch für andere Ideen öffnen konntest?
Ja, absolut. Also für mich war sonst immer so, nein, jeder muss alles selber schreiben. Jeder, der das nicht macht, ist wack und fake. Und so wie man das ja aus der Rap-Welt dann halt so denkt. Wie gesagt, das war ja 3 Jahre mein Leben. Ich kann dir gar nicht sagen, wie oft ich auf der Welt war und wo ich überall war in Songwriting-Camps. Und ich war, bis ich, weiß nicht, 23, 24 war, bin ich noch nie geflogen, so gefühlt. Und auf einmal habe ich die ganze Welt gesehen. Das ist voll crazy auch. Ich wurde nach Griechenland eingeflogen, nach Portugal, überall auf der Welt, so als Songwriter. So, weil dann die Künstler, Künstlerinnen, die sagen dann, ich möchte jetzt ein Songwriting-Camp in X machen und ich möchte dafür haben Montez, A-Side, Takt 32 und Jumper. So, dann fliegen wir dahin.
Warum ist dieser Ort wichtig? Ich meine, du hast dein letztes Album auch in Skandinavien aufgenommen. Warum spielt es eine Rolle?
Worauf ich noch hinaus wollte, ist, ich habe dann halt da gemerkt, ey, wie geil ist das, wenn man so in so Teams schreibt und so. Da musst du dir doch gar nicht den Stress machen, dass du jedes Wort jetzt selber schreibst. Und vor allem, du hast zum ersten Mal auch mal so Feedback von anderen. Und das hat mir halt voll viel geholfen. Also heutzutage, ich fliege immer mit 20 Leuten sogar in ein Songwriting-Camp. Wir arbeiten dann in 3, 4 Räumen gleichzeitig und ich laufe da wie so eine Comicfigur von einem Raum zum anderen und versuche in jedem Raum gleichzeitig zu sein. Und das macht mir einfach auch voll viel Spaß. Das ist natürlich für den Kopf so verrückt. Ja, das macht mir sehr viel Spaß. Aber du musst einfach nicht mehr alleine alles machen. So, du musst nicht mehr so, dieser Druck ist so weg. Weil ich denke mir so, ey, das ist eh meine Geschichte, das ist eh meins. Mein, ich sag mal, Ego als Songwriter ist eh maximalst gedeckt durch die ganzen letzten Jahre. Ich habe gar kein Problem damit, dass jemand anderes mit mir meinen Song schreibt. So, überhaupt nicht. Ich habe für andere auch die Songs geschrieben. Und mittlerweile, wir haben ja auch einen eigenen Musikverlag, wo auch super viele talentierte junge Songwriter und Songwriterinnen dabei sind, wo, oder auch Produzenten, Produzentinnen, wo ich versuche, mit meinem Know-how und auch mit meinem Netzwerk auch anderen diese Türen jetzt aufzumachen. Und da haben wir schon etliche Male habe ich es da auch geschafft, dann auch Leute im Songwriting so erfolgreich zu machen, dass sie wirklich richtig gutes Geld, also richtig gutes Geld jetzt dadurch verdienen. Dadurch, dass ich durch diese Schule gegangen bin und jetzt halt diese Türen bei mir offen sind und die anderen da jetzt auch mit durchgehen können. So.
Nils hat das gerade schon angesprochen, du hast dein letztes Album ja dann auch in Skandinavien aufgenommen. Bevor du vielleicht erzählst, auch was das für einen Grund hat, würde mich vor allem interessieren, weil du im Anschluss, als das Album dann auch rauskam, gesagt hast, du hast dich während der Entstehung dieses Albums so lebendig gefühlt wie nie.
Ich glaube, das kommt damit einher, dass dieses, was ich vorhin schon mal meinte, mit diesem, dass die Magic bisschen stirbt, wenn dieses Hobby zum Beruf wird. Und irgendwann ist ja dein Alltag als Musiker, das ist ja, hat ja fast nichts mehr mit Musik machen zu tun, sondern mit, weiß ich nicht, Strategieplanung, Videodrehs, Covershootings, Content machen, ganz viel Content-Drehs machen, was auch immer, mixen, Masterchecken, Tourplan, Proben, was auch immer. Das Musikmachen ist eigentlich voll der kleine Teil, zumindest bei mir geworden. So, und das merke ich halt immer. Ich mache so, Anfang des Jahres mache ich so ein großes Camp über 2 Wochen oder so, dann in dem Fall Norwegen. Und da merke ich dann wieder, das ist wie, du hast den ganzen Tag kein Wasser getrunken und merkst abends, Alter, ich muss Wasser trinken und äxt so eine Flasche weg. Weil du so merkst, oh mein Gott, ich muss mal jetzt Wasser trinken. Das passiert bei dir jetzt wahrscheinlich nie, aber bei mir passiert das mal ab und zu. Und so war das auch. Du bist quasi ein halbes Jahr, dreiviertel Jahr nicht mehr im Studio gewesen, weil du auf Tour warst, weil du halt das ganze Album promotet hast, was auch immer. Und dann gehst du endlich mal wieder ins Studio und machst neue Musik. Das ist einfach der Moment, wo ich auch als Luca oder als Mensch einfach so dann... Das ist ja das, wo ich wieder dann back zu meinen Wurzeln komme und weiß, wieso ich das eigentlich alles hier mache. Ach ja, deswegen, weil die Entstehung der Musik und das Machen das Schönste von allem ist. So, und deswegen fühle ich mich dann einfach so lebendig. Und das vergisst man ganz oft in diesem ganzen Trubel als Musiker oder Musikerin, was du dann nebenher halt das ganze Jahr über alles machen musst. So.
Ja, ich kann das Gefühl total nachvollziehen, dieses, du weißt gar nicht, was du eigentlich vermisst hast. In dem Moment, wo es da ist, merkst du erst, ach krass, stimmt.
Genau,
stimmt, ja. Das habe ich ja die ganze Zeit vermisst, ich konnte es gar nicht benennen, aber das war die ganze Zeit weg und es hört sich für mich, was du gerade beschreibst, hört sich die ganze Zeit so an, du musstest eigentlich diesen ganzen Weg gehen, um dein Hobby wiederzukriegen. Du musstest die Musik auf eine Art wieder auslagern, das Songwriting zum Beruf machen, um Montez wieder zu einem Hobby zu kriegen. Und so klingt es dann ja auch, wenn du in dieses Camp gehst und so wie du es eben auch beschrieben hast, wie eine Comicfigur da rumzurennen. Es ist wieder das Hobby, es ist wieder dieses Einfachmachen und ja geil, Leichtigkeit.
Das ist wirklich so. Es gibt natürlich auch Phasen, wo du dann so, aber das ist genauso wie mit dem Tourvergleich. Man geht oder ich gehe schon manchmal erstmal mit diesem Gefühl drin, oh scheiße, ich habe jetzt wieder ein Songwriting-Camp, ich muss jetzt wieder neue Musik machen. Bin ich eigentlich noch so gut wie vor einem Jahr, wo ich das letzte Mal Musik gemacht habe oder vor einem halben Jahr? Also vielleicht ist aber nur so ein Ding von mir, aber ich gehe dann trotzdem mit so einer Unsicherheit rein und merke dann aber im ersten Tag schon, was alles so vor mir abfällt und wie sehr ich das genieße, diese Musik zu machen. Und genauso ist es auch, oder ich hoffe es, dass es so ist wie in den letzten Jahren, wenn ich jetzt dann in den Proben bin oder das erste Mal den Fuß auf die Bühne setze, wenn die Show losgeht bei meiner Arena-Tour, dass das wieder sofort abflacht, wegfällt und ich einfach das liebe, was ich da mache. So ist es die letzten Jahre immer gewesen. Ich glaube auch, das wird wieder dieses Jahr sein. Also alles andere sollte ich mir riesengroße Sorgen machen. Mhm. Genau, ja, so ist es immer. Ich glaube, ich bin so ein Mensch, der hat so krasse Unsicherheit vorher immer und dann flacht das erst immer so kurz vorher ab, aber dann bin ich schon jemand, der das dann auch genießen kann, zum Glück.
Ich finde das interessant, weil bei mir ist das, was du da gerade gesagt hast, dass diese Camps und dieses sich dann spüren in diesen Camps und sich bewusst machen, wofür man diesen ganzen Aufwand eigentlich betreibt, nämlich eigentlich nur für dieses Musik machen. Das ist bei mir manchmal ganz spannend. Ich beobachte das bei mir, wenn wir zu viele Spiele haben, weil ich bin ja auch Fußballer geworden, weil ich es liebe, in diesen großen Stadien zu spielen. Ich liebe es, halt auf dem Platz zu stehen und ich gucke da in die Menschenmenge und mittlerweile kann ich das halt eigentlich total genießen. Aber durch diese ganzen Spiele, die wir mittlerweile haben und dieses alle 2-3 Tage wieder neu hochfahren und mental auf absolutem Top-Niveau zu sein und das irgendwie halt im Kopf hinzubekommen und auch da zu sein in dem Moment, kann ich mich an Spiele erinnern, wo ich es eben genau nicht geschafft habe, mich darauf zu konzentrieren, weil es halt einfach so ein Overload war.
Ja, das ist ein super guter Punkt. Das kenne ich natürlich auch. Wenn ich jetzt von diesem Gefühl rede, von diesem Euphorie-Moment, von diesem, okay, jetzt geht's los und jetzt fällt alles ab, das ist dann so wahrscheinlich wie bei deinem ersten Saisonspiel oder so, wo du weißt, ah geil, jetzt geht's wieder los. Jetzt haben wir Vorbereitung gehabt und klar, ist ein bisschen Unsicherheit noch so, wie starten wir in die Saison und so, und es muss alles passen, aber es geht los, geil. Natürlich, wenn du dann, und das ist ja bei euch wirklich unfassbar, wenn ihr da 3 Spiele die Woche habt oder so, dann ist das bei mir zu vergleichen wie mit zum Beispiel, das ist der 5. Tourtag in Folge. Mhm. Also der 5. Show in Folge, also zum Beispiel auf meiner letzten Tour, boah, das kannst du eigentlich auch keinem erzählen, da bin ich am ersten Tourtag einfach krank geworden. So richtig schlimmer Effekt. So voll Grippe, geht gar nichts. Was habe ich, schlauer Mensch, getan? Hab mit Cortison das erstmal bekämpft. Das ist ja bei euch auch wahrscheinlich ein Riesenproblem, ne? Dass diese Sachen einfach irgendwie schnell weggemacht werden. So, nein, du musst spielen.
Leider ja.
Genau. So, ich, Cortison, ging klar, erster Tag. Am nächsten Tag natürlich viel schlimmer noch wach geworden. Wieder Cortison. Und das die ganze Zeit so. Das heißt, ich habe mir jeden Tag so eine Cortison-Infusion geben lassen, über 4-5 Tage. Und jeder Arzt hat mir gesagt, du darfst hier nicht auftreten heute. Das ist absolut gesundheitsgefährdend. Ich weiß nicht, was hier mit dir passiert, wenn du es machst. Und ich habe jedes Mal gesagt, Bro, verstehe ich, aber da draußen stehen gerade 10.000 Menschen, die sich seit einem Jahr auf diesen Abend freuen und ich werde jetzt den Teufel tun, dass ich da nicht rausgehe. Das ist an sich die falsche Entscheidung. Aber ich mache das so. Es gibt ein geiles Beispiel zwischen uns beiden. In der ersten Folge, die wir machen wollten, oder wir haben ja eben schon gesagt, wir wollen ja schon seit einem halben Jahr diese Folge hier machen. Wir wollten es ja eigentlich bei dir in Florenz drehen. Und ich weiß noch, ich habe dir in der Nacht vom Flug abgesagt. Weil ich bin nach Hause gekommen, nach einem Wochenende. Ich weiß nicht mehr, was da los war. Ich glaube auch Tour, Festival, Musikvideo, alles war ultra viel. Und ich habe dann diese Entscheidung getroffen, ich muss Robin jetzt leider, so scheiße das von mir jetzt ist, ich glaube, das war 1 Uhr nachts oder so, als ich nach Hause gekommen bin. Und um 5 oder 6 Uhr wäre mein Flieger schon wieder gegangen. Und ich war so, Alter, ich packe das einfach jetzt nicht. Und ich muss jetzt an mich denken und leider ihm absagen. Also nicht absagen, sondern wir müssen es verschieben. Ich wollte ja unbedingt hier hinkommen. Ich finde das ja mega geil, was du hier machst. Also es war ja kein so, ich sag das jetzt ab, weil ich keinen Bock habe, sondern ich kann das gerade einfach nicht machen, weil ich weiß nicht, ob ich dann wirklich da morgen bei dir umkippe oder so, weil ich bin so am Arsch gerade. Und da habe ich, das ist für mich so voll der wichtige Moment auch gewesen, wo ich dachte, krass, das hast du jetzt so zum ersten, also nicht zum ersten Mal, aber du machst das ganz, ganz, ganz selten sowas. Und ganz oft machst du dann Sachen, obwohl das eigentlich nicht geht so. Aber klar, bei so einem Konzert, da stehen da halt 10.000 Leute und dann bist du so, ich muss das jetzt machen. Ja, und dann war es wirklich so, beim letzten Tourtag in Berlin war ich ein Zombie, wirklich so ein Zombie. Ich habe 3 Minuten, bevor die Show losging, haben wir diesen Tropf rausgenommen von mir im Backstage. Ich bin wirklich wie ein Zombie zur Bühne. Ich mache vorher immer einen Kreis. Ich habe meine Crew zusammengenommen, mein Management, meine Band und ich habe wirklich so gesagt, Leute, danke für diese Tour. Es kann sein, dass ich heute auf dieser Bühne sterbe.
Das ist ja Wahnsinn.
Ich schwöre es dir. Ich bin auf diese Bühne gegangen mit dem Gedanken, es könnte sein, dass mein Herz heute aufhört zu schlagen auf der Bühne. Weil ich bin seit 2 Wochen auf Cortison, komplett krank, jeden Tag auf dieser Tour. Und ich sage das, weil das total dumm ist von mir, ne? Also ich will das hier nochmal sagen.
Das muss man nochmal unterstreichen an der Stelle.
Ja, ich will nicht sagen, boah, ja krass, Montez, boah, heftig, boah, krass, sorry, Digga, hast du krass gemacht. So, nein, Mann, das war maximalst bescheuert. Also maximalst bescheuert. Ich hätte einfach sagen müssen, Leute, ich kann nicht, ich muss diese Tour verschieben. Ich kann nicht, es nicht ändern. Es tut mir unendlich leid, aber ich habe Angst, dass ich hier heute sterbe auf der Bühne, weil ich seit 2 Wochen, ich bin wirklich, ich schwör's, ich war auch bei dem Konzert auch, ich weiß davon nichts mehr. Ich bin wirklich wie so, das Adrenalin hat mich dann wahrscheinlich nochmal so ein bisschen hochgekriegt, dass ich das so spielen konnte, weil ich habe danach auch Leute gefragt, so ob die das gemerkt haben. Die meinten alle, ey, wir haben dir nichts angesehen. Das ist ja auch immer das Ding, ne? Man sieht den Leuten das ja auch nicht an. Aber ich in mir, ich war so, ey, wirklich, vielleicht kippe ich heute um und stehe nicht mehr auf. So, es kann locker passieren. Und das ist, genau, ich sage das nochmal, ich erzähle es nur, weil das maximal dumm war. Und um auch nochmal zu zeigen, wie schwierig und das auch teilweise ist, einfach wirklich dann auf diesem Level auch trotzdem dieses Level zu haben. So. Weil natürlich denkst du dir, okay, was ist, wenn ich jetzt absage? Kommt dann die Hälfte dann doch nicht mehr bei dem nächsten Termin? So, sind die Leute dann doch sauer? Können die das wirklich einordnen? Denken die, ich habe einen kleinen Schnupfen und heul jetzt hier rum? Und so, verstehen die wirklich, wie schlecht es mir gerade geht? Da ist dann die Angst größer, dass man das dann doch durchzieht. Aber es ist natürlich die absolut falsche Entscheidung gewesen.
Thema falsche Entscheidung. Du hast es vorhin schon angesprochen und damit kommen wir auch leider langsam zum Ende hier im Podcast.
Boah, ich könnte noch 2 Stunden weiterreden.
Ey, es wäre ein Traum.
Wir haben viel zu wenig über dich geredet. Ich wollte dich noch 1000 Sachen fragen.
Nein, du bist hier der Main Act, mein Lieber.
Wir müssen zweite Folge, dann interview ich dich.
Okay, sehr gut.
Auf jeden Fall, machen wir so. Um langsam zum Ende zu kommen, und wir sind gerade beim Thema falsche Entscheidung. Du hast dein Label angesprochen, Paradise, wo du jungen Künstlern und Künstlerinnen die Möglichkeit geben willst, eine Karriere aufzubauen und nach Möglichkeit nicht die Fehler zu machen, die du gemacht hast und offensichtlich immer noch machst.
Ja, klar.
Ich will gar nicht die größten Fehler wissen, ich will die wichtigsten Fehler wissen. Was waren die wichtigsten Fehler, die du gemacht hast, aus denen du lernen konntest, um der zu werden, der du heute bist?
Also an alle Newcomer und Newcomerinnen, die jetzt hier zugucken. Regel Nummer 1. Besorg dir einen guten Anwalt oder eine Anwältin. Mach niemals einen Deal, ohne dass da ein Anwalt oder eine Anwältin drüber geguckt hat. Bitte, diese Message richtig an jeden Newcomer oder Newcomerin, die das jetzt hier gerade hören. Das ist ultra wichtig, dass ihr keinen Vertrag unterschreibt, ohne dass da jemand drüber geguckt hat. Ihr könnt euch nicht vorstellen, aus was für Knebelverträgen ich schon Künstler von uns die letzten Jahre rausholen musste. Das ist einfach Wahnsinn, was es da für komische Sachen gibt und so. Also da muss man drüber gucken. Die zweite Regel, die ich bis heute nicht perfekt beherrsche, aber ist, guck auf dich, bleib bei dir, guck nicht nach links und rechts und bleib dir selber treu und mach das, was du machst, authentisch, weil das ist der beste Weg. Und die dritte Regel ist, oder was ich immer sage ist, du musst einfach klar sein, dass um erfolgreich zu werden, geht es nicht nur um Talent. Es muss immer eine Kombination aus Talent, harter Arbeit und Glück sein. Also weil ich glaube, man kann sich schon so Glück erzwingen, indem man einfach niemals aufhört. Und das, dann kann es im ersten Jahr klappen. Es kann aber auch erst, wie in meinem Fall, im 15. Jahr klappen.
Ja, so. Ist aber voll wichtig.
Aber
ne?
Du darfst nicht aufhören. Du musst länger dranbleiben als alle anderen dann. Es gibt ja keine andere Option. So. Darüber muss man sich wirklich klar sein, dass man auch ready sein muss, bereit sein muss, diesen Weg zu gehen und auch wirklich viel dafür in Kauf zu nehmen. Das ist einfach so. Das wirst du genauso wahrscheinlich bestätigen können.
Ja, das ist ja die Message, die, glaube ich, wir dann sehr authentisch beide relativ gut rüberbringen können, nämlich, dass sich diese Geduld und dieses auf ein Ziel hinarbeiten und diesen Traum immer weiter zu verfolgen, dass sich das wirklich auch auszahlen kann und dass es sich lohnt, daran festzuhalten. Ich meine, bei dir ist es so, dass du lange Zeit unerfolgreich warst und dich aus einem Blackout sozusagen rauskämpfen musstest, aber nach Jahren dann erfolgreich wurdest. Ich war nie Teil eines NLZs und hab's trotzdem irgendwie irgendwie geschafft, mir diesen Traum zu realisieren. Also ich glaube, dass man an der Stelle wirklich sagen kann und muss, dass es sich absolut lohnt, seinen Weg zu gehen und halt dann aber auch wirklich all in zu gehen. Ich glaube, Halbgas bringt da nichts, aber all in und alles dafür geben, dass es irgendwie das wird, was man sich in seinem Kopf vorstellt, ist, glaube ich, unglaublich wichtig.
Absolut, also 100%. Man muss einfach wirklich, wirklich, wirklich ready sein, richtig Gas zu geben und auch einen richtig harten Weg, der vor allem ganz, 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 ganz oft richtig zerschmetternd sein wird und ganz viele Enttäuschungen beinhalten wird und ganz viel Verzweiflung beinhalten wird. Und das muss man ertragen können und durchgehen können, um dann irgendwann vielleicht seinen Traum leben zu können.
Ja, und wenn wir schon bei Ratschlägen sind, will ich diese Folge tatsächlich auch mit einem Ratschlag an dich an der Stelle abschließen, den ich von Robin Gosens mal bekommen habe. Das hast du mir mal in einem privaten Gespräch gesagt, Robin. Wenn wir jetzt auf diese Tour gucken und die Angst und den Druck, den du verspürst, wenn du auf die Zahlen guckst, auf die ausverkauften Arenen. Was du mir mal gesagt hast, Robin, war, jeder Vertrag, den du abschließt und in deinem Fall jede Arena, die dazukommt, ist immer eine Belohnung für das, was du in der Vergangenheit geleistet hast. Es ist nie ein Anspruch auf die Zukunft, sondern es ist einfach das, was du in der Vergangenheit geleistet hast, das wird honoriert. Und darin steckt überhaupt nicht, dass du das jetzt unbedingt zwanghaft bringen musst.
Sondern nur, dass du es dir verdient hast, das jetzt machen zu dürfen. Ja. Ich glaube, das ist einfach ganz wichtig, dir das klarzumachen.
Voll, ja. Krasser Gedankengang, auf jeden Fall.
Schöner Abschluss.
Genau, so ging es mir, als Robin mir das gesagt hat.
Schön Gedanken verloren. Entlassen wir dich hier quasi jetzt in diesen Berliner Primavera, wie man in Italien sagen würde. Ich muss jetzt los zum Training, ihr Lieben. Es war, Montez, ohne Scheiß, vielen, vielen Dank für deine Offenheit, für deine Transparenz, für die vielen tiefen Gedanken, die, glaube ich, auch sehr viele da draußen zum Nachdenken anregen. Es hat lange gedauert, wir haben lange gewartet auf dieses Gespräch, aber es hat sich mehr als gelohnt, dass wir es geführt haben.
Ey, sehr gerne,
danke, auf jeden Fall. Danke, danke für deine Zeit.
Danke für deine Geduld auch und ich freue mich sehr, sehr, hier gewesen zu sein. Und wie gesagt, mega geil, was du oder ihr hier macht. Wir sehen und hören uns dann mal im Stadion oder auf der Tour.
Oh ja, wann immer du willst.
Ja, und das war schon wieder die neue Folge mit Montez. Tickets für Montez Arena Tour gibt's nicht mehr. Doch, tatsächlich gibt's noch ein paar. Falls ihr Lust habt, findet ihr alle Infos dazu über den Link in den Shownotes. Bei uns ist dann in 2 Wochen Jonas Deichmann zu Gast. Ein Ultramarathon-Radfahrer. Etwas, das mir persönlich total fremd ist. Aber das Jonas nicht nur um die ganze Welt, sondern auch ganz nah zu sich selbst geführt hat. Falls ihr das nicht verpassen wollt, abonniert einfach den Podcast und lasst gerne eine Bewertung da. Und wenn ihr ein bisschen Zeit habt, dann hört doch mal in die anderen Folgen rein. Zum Beispiel mit Enno, der einen ganz anderen Zugang als Montez zur Musik gefunden hat. Jetzt macht euch aber erstmal eine gute Zeit. Achtet auf euch.
Das war Wie geht's? Mit Robin Gosens. Ton und Schnitt Robin Richter. Sounddesign Robin Richter und Jonas Hafke. Produktion und Management Julian Bruckmann. Redaktion Nils Stratmann und Robin Gosens. Wie geht's erscheint alle 2 Wochen. Überall, wo es Podcasts gibt. Bis zum nächsten Mal.